Guten Abend, liebe Hörerinnen, guten Abend, liebe Hörer. Ich, Oritz Tempelmann, begrüße euch herzlich zum heutigen Kirchenfenster. Wenn wir durch das Fenster schauen, sehen wir eine leuchtende Figur, die aber gleichzeitig auch eine tragische Figur war. Der Dietrich Bonhoeffer. Er wird als leuchtende Figur gesehen wegen seinem unerschütterlichen Mut, seinen tiefen spirituellen Überzeugungen und seinem Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime. Sein Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und die Wahrung der Menschenwürde, sogar unter extremen Bedingungen, sein Einsatz für die Kirche und seine theologischen Beiträge machen ihn zu einem Vorbild für christliches Glauben und Handeln. Seine Schriften und Briefe aus der Haft zeigen seine theologische Tiefe und sein persönliches Opfer für seine Überzeugungen. Dieser Aspekt von seinem Leben beleuchtet die Hoffnung und das Bestreben, in dunklen Zeiten Gutes zu tun. Gleichzeitig ist das Leben von Dietrich Bonhoeffer von einer tiefen Tragik geprägt. Seine Verhaftung, die Zeit im Gefängnis und seine Hinrichtung nur wenige Wochen vor dem Kriegsende, am 9. April 1945, also heute vor 79 Jahren, das alles zeugt von einem Leben, das durch äußere Umstände brutal ist gekürzt wurde. Die Tragik von seinem Schicksal liegt nicht nur in seinem persönlichen Leiden und dem von seiner Familie und von seinen Freunden, sondern auch im Verlust für die Kirche und für die Welt, wo einer von ihren brillantesten theologischen Köpfen und engagiertesten Seelsorger verloren hat. Der Kampf von Bonhoeffer und die Tatsache, dass es ihm nicht vergönnt ist, das Naziregime zu überleben, unterstreichen die Zerbrechlichkeit vom Guten vis-à-vis vom Bösen. Aber ich würde sagen, es geht um mehr als leuchtend oder tragisch. Der Bonhoeffer kann man auch als eine Figur von Inspiration, von tiefem Nachdenken anschauen. Sein Leben wirft Fragen auf über Ethik, über den Preis vom Widerstand gegen Ungerechtigkeit und über die Rolle vom Glauben in der Gesellschaft. Sein Vermächtnis fordert uns auf, über unsere eigene Verantwortung in schwierigen Zeiten nachzudenken und darüber, wie wir uns gegen Unrecht stellen und gleichzeitig unseren spirituellen und ethischen Überzeugungen treu bleiben. Kurz zusammengefasst ist der Dietrich Bonhoeffer eine komplexe Figur. Sein Leben und sein Werk enthalten sowohl leuchtende als tragische Elemente. In ihrer Gesamtheit sind sie ein tiefes Zeugnis von christlichem Glauben und menschlicher Integrität. Nach einem kurzen Musikstück öffnen wir das Kirchenfenster. Wenn ihr bei dieser Melodie an das Lied von Siegfried Fietz mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer denkt, von guten Mächten wunderbar geborgen, so liegt ihr richtig. Wir hören das Lied später noch einmal mit allen Strophen. Der Dietrich Bonhoeffer, wer war er? Wie ist sein Leben verlaufen? Ich gebe euch zuerst einen kurzen Überblick. Später gehe ich dann auf Einzelheiten ein. In den dunklen Zeiten vor der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert, wo die Schatten vom Nationalsozialismus über Deutschland und später über die ganze Welt gefallen sind, ist ein Mann standhaft gegen das Unrecht gestanden. Der Dietrich Bonhoeffer. Geboren in einer Welt, die von akademischem Glanz geprägt war, ist er sein eigen unverwechsliches Weg entlang gelaufen. Schon als junger Theologe hat er gespürt, dass tiefere Wahrheiten und ein unbeugsamer Glaube die einzigen Lichter in einer Welt waren, wo gäng wie dunkler geworden ist. Seine Reise hat angefangen in den ehrwürdigen Universitäten von Tübingen und Berlin, wo er beim Professor Adolf von Harnack und bei anderen gescheiten Leuten studiert hat. Aber seine Gedanken waren unruhig. Er war angetrieben von einer tiefen Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Als die Nazi mit voller Härte über Deutschland regiert haben, ist der Bonhoeffer an der vordersten Front vom geistigen Widerstand gestanden. Er hat gesehen, wie die Nazi-Ideologie wie ein Krebsgeschwür hat droht, die Kirche und die Gesellschaft zu verschlingen. Er hat erkannt, dass Schweigen gleichbedeutend ist mit Zustimmung. Mit seinen Schriften und mit seiner Stimme hat er unermüdlich gekämpft um die Reinheit vom christlichen Glauben gegen die Verfälschungen durch die Nationalsozialisten zu verteidigen. Er ist so zu einer Schlüsselfigur von der bekennenden Kirche geworden, ein Bastion vom Glauben in einer Zeit von Verzweiflung. Aber der Bonhoeffer hat gewusst, dass wahre Erkenntnis und Verständnis nur durch die Begegnung mit der Welt ausserhalb der Grenzen von seinem eigenen Land erlangt werden konnte. So hat eine Reise nach England und in die USA geführt, wo er nicht nur ein Zeuge der Kraft der Ökumene wurde, sondern auch im Kontakt mit afroamerikanischen Kirchgemeinden die tiefen Wunden vom Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft erlebt hat. Diese Erfahrungen haben ihn geformt und seine Überzeugungen geschärft, sein Verständnis von Gerechtigkeit und Nächstenliebe ist neu definiert worden. Wo der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist und das Unrecht unerträglich geworden ist, ist der Bonhoeffer nicht einfach zu einem stillen Beobachter geworden. Er hat sich für einen Weg vom aktiven Widerstand gegen Hitler entschieden und sich mutig denen angeschlossen, die bereit waren, ihr Leben für die Freiheit zu riskieren. Seine Beteiligung am Widerstand und die Verbindung zum gescheiterten Attentat auf Hitler im Juli 1944 haben sie Mut und seine tiefe Überzeugung gezeigt, dass ein paar Kämpfe müssen durchgeführt werden, sogar gegen Mächte, die schier unüberwindbar waren. Aber die Dunkelheit hat ihren Tribut gefordert. Das Engagement von Bonhoeffer hat zu seiner Verhaftung geführt und schlussendlich zu seiner Hinrichtung in den kalten Morgenstunden vom 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg, nur Tage vor der Befreiung durch die alliierten Truppen. Sein Leben ist zu Ende gegangen, aber seine Geschichte, sein Mut und sein Glauben brennen wie ein ewiges Licht in der Dunkelheit. Der Dietrich Bonhoeffer gilt als ein leuchtender Stern am Himmel von der Gerechtigkeit. Sein Vermächtnis als Mahnung und Inspiration für all die, die Zeiten von Prüfung und Zweifel erleben.
Zeit. Wenn ich die Augen schließ, kann ich es sehen und als hat Visionen, die vom Wind verwehen und Gedanken verschwinden in der Nacht, leise und sanft im Klang des Schweigens. Ich träumte, ich wär ganz allein. Niemand redet auf mich ein und die Straße singt von Traurigkeit, macht sich für den nächsten Sturm bereit und das Licht, das in mir wächst, spiegelt sich, bis es
vom Simon & Garfunkel, «The Sound of Silence», «Klang der Stille», hier auf Deutsch gesungen von Yvonne Kerstin, könnte symbolisch für die Zeit stehen, in der der Dietrich Bonhoeffer gelebt hat und für seine Suche nach Licht und Wahrheit zmitz im Schweigen von der Kirche und von der Gesellschaft. Der Nazi war der Dietrich Bonhoeffer ein Dorn im Auge, weil er sich nicht nur öffentlich gegen ihre Ideologie gestellt hat, sondern auch aktiv am Widerstand ist beteiligt gewesen. Mit der Zeit haben sich die Vorwürfe verschärft und haben zu seiner Verhaftung geführt. Das Problem von Bonhoeffer mit dem Naziregime hat nicht mit einer einzigen Anklage angefangen. Die Schuld ist seine fortgesetzte Opposition gegen die Nazi-Politik und auch seine Beteiligung an der bekennenden Kirche gewesen. Im April 1943 ist der Bonhoeffer verhaftet worden. Er hat bei verbotenen kirchlichen Anlässen mitgemacht und besonders bei einer Operation, die Juden geholfen hat, aus Deutschland zu fliehen. Offiziell hat der Bonhoeffer dann für die Abwehr, den deutschen militärischen Geheimdienst, geschafft. Er hat aber seine Stellung genützt, um den Widerstand zu unterstützen und eben den Juden zur Flucht zu verhelfen. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 haben sich die Vorwürfe gegen Bonhoeffer noch verdichtet. Er war dann schon längst im Gefängnis gewesen. Aber die Nazis haben Dokumente gefunden, die seine engen Verbindungen zu den Verschwörern belegt haben. Er ist dann direkt in Verbindung gebracht worden mit dem Verschwörerkreis um den Graf von Stauffenberg, der das Attentat durchgeführt hat. Aufgrund von diesen Verbindungen ist der Bonhoeffer beschuldigt worden, ein Verschwörer, Hochverräter und Unterstützer vom Find zu sein. Die Anschuldigen haben zu seiner Hinrichtung am 9. April 1945 geführt. Das war im Konzentrationslager Flossenbürg. Ein KZ, das 1938 im nordöstlichen Bayern in der Nähe der tschechischen Grenze errichtet wurde. Es war ursprünglich als Arbeitslager konzipiert, wegen der Granitsteinbrüche nebendran. Die Häftlinge sind zu extrem harten Arbeitsbedingungen gezwungen worden, vor allem im Steinbruch, aber auch in der Waffenproduktion und in anderen Industriezweigen, die für das Dritte Reich wichtig waren. Im Laufe der Jahre sind etwa 100'000 Menschen aus ganz Europa nach Flossenbürg deportiert worden. Viele von ihnen sind aufgrund von Erschöpfung, Krankheiten, Unterernährung und Misshandlungen gestorben. Im Laufe des Zweiten Weltkriegs ist das KZ Flossenbürg zu einem Ort geworden, wo politische Gefangene, Kriegsgefangene und später auch Sinti und Roma, Homosexuelle und natürlich Juden sind inhaftiert und ermordet worden. Das Lager ist am 23. April 1945 von Einheiten der United States Army befreit worden. Die Soldaten haben hunderte Leichen und zahlreiche Häftlinge vorgefunden, die schwer krank waren. Nach dem Krieg ist das Gelände vom KZ Flossenbürg zu einer Gedenkstätte umgewandelt worden, die an die Opfer des Naziregimes erinnert und über die Verbrechen der Nazis aufklärt. Der Widerstand von Dietrich Bonhoeffer gegen das Naziregime, seine ethischen Überzeugungen und sein tiefes Engagement für die christliche Lehre haben ihn zu einem Symbol vom christlichen Widerstand und zu einer wichtigen Figur in der Geschichte vom 20. Jahrhundert gemacht. Seine Schriften und sein Vermächtnis inspirieren bis heute Menschen weltweit. Ich sage dann noch ein paar Worte zu den bekanntesten Schriften von Bonhoeffer. Nach einem weiteren Lied. Die Moorsoldaten ist eines der bekanntesten Protestlieder von Europa. Es existiert in zahlreichen Sprachen und ist zum Beispiel während dem Spanischen Bürgerkrieg zu einer republikanischen Hymne geworden. Es ist aber vor allem ein Symbol vom Widerstand während dem Zweiten Weltkrieg bekannt worden und ist heute noch in der Friedensbewegung beliebt. Es ist in einem KZ von Häftlingen geschrieben, komponiert und sogar uraufgeführt worden.
Wohin auf das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Morgens ziehen die Kolonnen durch das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf
und nieder in die Posten. Keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten. Vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten.
Das war das Lied der Moorsoldaten. Ein bekanntes Protestlied aus einem Konzentrationslager der Nazi. Die Schriften, die Dietrich Bonhoeffer hinterlassen hat, decken ein breites Spektrum von theologischen und ethischen Themen ab. Die wichtigsten sind Nachfolge und Schöpfung und Fall, beide aus dem Jahr 1937, gemeinsames Leben aus dem Jahr 1939 und Widerstand und Ergebung, Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, ein Buch, das 1951 erschienen ist, 6 Jahre nach der Ermordung von Bonhoeffer. Das Buch «Nachfolge», 1937 zuerst mal veröffentlicht, gilt als eines der wichtigsten theologischen Werke von Dietrich Bonhoeffer. In diesem Buch entfaltet er seine Vorstellung von wahrer christlicher Nachfolge, wo er als radikale Hingabe an die Lehre von Jesus versteht. Nachfolge ist tief in den persönlichen Glaubensüberzeugungen von Bonhoeffer verwurzelt und ist vor dem Hintergrund vom aufkommenden Nationalsozialismus in Deutschland geschrieben worden. Der Bonhoeffer unterscheidet zwischen billiger Gnade, wo er als eine oberflächliche Annahme von Vergebung ohne persönliche Veränderung definiert, und teurer Gnade, wo ein tiefes persönliches Opfer und die Nachahmung von Christus erfordert. Der Bonhoeffer argumentiert, dass christliche Nachfolge nicht nur im Glauben muss bestehen, sondern auch in der Tat. Das bedeutet, das Gebot von Jesus im täglichen Leben ernst zu nehmen, was aber auch zu einem Konflikt mit der weltlichen Ordnung können führen. Zentrale Aspekte von wahrer Nachfolge sind die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen und Gehorsam gegenüber dem Willen von Gott. Der Bonhoeffer betont, dass die Liebe nicht passiv soll bleiben, sondern aktiv und opferbereit soll sein. Er sieht die christliche Gemeinde als wesentlichen Ort der Nachfolge, wo Glaube und Liebe gemeinsam gelebt werden. Das Buch «Nachfolge» ist nicht nur für die Zeitgenossen von Bonhoeffer eine Provokation gewesen. Es bleibt bis heute ein einflussreicher Text für die Christen weltweit, die nach einem tiefen Verständnis von ihrer Glaubenspraxis suchen. Bonhoeffers Aufforderung zur radikalen Nachfolge von Jesus ist eine Herausforderung an die Bequemlichkeit und die Kompromissbereitschaft vom modernen christlichen Leben und fordert zu einem authentischen und opferbereiten Glaubensweg auf. Der Bonhoeffer zeigt klar, dass wahrer Glaube auch gäng praktische Konsequenzen hat und dass die Christen dazu aufgerufen sind, ihr Leben nach dem Vorbild von Jesus auszurichten, auch in schwierigen Zeiten oder gerade in schwierigen Zeiten.
Thank you.
1937 ist auch die Schrift «Schöpfung und Fall» veröffentlicht worden. Es ist eine Auslegung von Genesis 1 bis 3. Der Bonhoeffer untersucht die theologischen Themen von der Schöpfung, vom Sündenfall und von der Entfremdung vom Mensch von Gott. Der Bonhoeffer deutet die Geschichte vom Sündenfall nicht nur als eine Art historisches Erlebnis, sondern als eine Darstellung von der existenziellen Situation vom Mensch, der sich in seinem Streben nach Autonomie von Gott entfernt und in die Realität von der Sünde und vom Tod eintritt. Das Werk betont die Notwendigkeit von der Erlösung durch Christus und die Hoffnung auf die Wiederherstellung von der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Ein weiteres zentrales Werk von Dietrich Bonhoeffer, das 1939 ist veröffentlicht wurde, heisst «Gemeinsames Leben». In diesem Buch beschreibt er das Ideal von einer christlichen Gemeinschaft, basierend auf seinen Erfahrungen im Predigerseminar von der Bekennenden Kirche in Finkenwalde, wo er als Leiter ist tätig war. Das Buch bietet tiefe Einblicke ins tägliche Leben von einer christlichen Gemeinschaft, die gemeinsam unter den Prinzipien vom Neuen Testament lebt. Der Bonhoeffer betont, dass eine echte christliche Gemeinschaft nur in Christus und durch Christus möglich sei. Er sieht die Gemeinschaft der Gläubigen als göttliche Wirklichkeit, die über menschliche Anstrengungen und Wünsche hinausgeht. Das Buch beschreibt detailliert Praktiken und Rituale, die das Leben in der Gemeinschaft strukturieren, einschliesslich gemeinsames Betten, gemeinsame Mahlzeiten, Arbeit und Freizeit. Er betont auch, wie wichtig regelmässige geistliche Disziplinen und der Austausch von geistlichen Gaben sind für das Wachstum der Gemeinschaft und vom individuellen Glauben. Ein weiteres zentrales Thema im Buch ist die gegenseitige Verantwortung der Gemeinschaftsmitglieder füreinander. Der Bonhoeffer redet über die Bedeutung vom Zuhören, von gegenseitiger Hilfe und konstruktiver Kritik im Geist der Liebe. Der Bonhoeffer erkennt, dass Gemeinschaft, aber auch Zeiten von Einsamkeit wichtig sind für das geistliche Leben. Er betont, dass Zeiten von der Stille und vom Alleinsein mit Gott eine nötige Ergänzung zum gemeinsamen Leben darstellen. Sein Buch ist also quasi ein Handbuch für das Leben in der christlichen Gemeinschaft und hat, seit es veröffentlicht worden ist, zahlreiche Gemeinschaften, Kirchen und theologische Überlegungen beeinflusst. Seine praktische Anleitung und seine tiefen theologischen Einsichten ins Wesen und in die Praxis der Gemeinschaft inspirieren bis heute Leserinnen und Leser von diesem Buch, die nach authentischen Formen vom Zusammenleben im Glauben suchen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört das Kirchenfenster, eine Sendung von der Orit Tempelmann auf Radio Berner Oberland, zur Ermordung von Dietrich Bonhoeffer durch die Nazi, heute vor 79 Jahren. Im Jahr 1951, also 6 Jahre nach dem Tod von Dietrich Bonhoeffer, ist eine Sammlung von Briefen und Aufzeichnungen von Bonhoeffer aus der Haft erschienen. Es sind verschiedene Texte und Notizen und persönliche Briefe an die Familie und an Freunde. Der Bonhoeffer stammt aus einer Familie, die geprägt war von einem starken Zusammenhalt von intellektueller Neugier und einem tiefen christlichen Glauben. Die Kinder sind in einer Atmosphäre aufgezogen worden, in der Bildung, Musik, Literatur und eine kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen Themen sind geschätzt worden. Diese Umgebung hat es Dietrich und seinen Geschwistern möglich gemacht, ihre individuellen Talente zu entfalten und sich ihr eigenes Urteil zu bilden. Seine familiären Wurzeln in der theologischen und akademischen Welt haben die Entscheidung von Bonhoeffer beeinflusst, Theologie zu studieren und sich der Kirche zu widmen. Sie waren auch der Hintergrund für seinen späteren Widerstand gegen das Naziregime. Der Bonhoeffer ist sein ganzes Leben lang mit seiner Familie verbunden geblieben. Während seiner Gefangenschaft hat er regelmässig Briefe an seine Eltern, Geschwister und an seine Verlobte geschrieben. Er war nicht verheiratet, aber mit der Maria von Wedemeyer verlobt. Ihre Beziehung hat angefangen, als der Bonhoeffer schon ein aktives Mitglied im Widerstand gegen die Nazis war und von der Gestapo schon streng beobachtet worden ist. Maria war deutlich jünger als Dietrich. Ihre Beziehung hat sich hauptsächlich durch einen Briefwechsel entwickelt, wo der Bonhoeffer schon im Gefängnis war. Die Briefe, die 1951 veröffentlicht wurden, geben tiefe Einblick in die Gedanken und die Gefühle von Bonhoeffer während dieser Zeit. Aus einem von diesen Briefen, geschrieben vor der Weihnacht 1944, stammt das Gedicht «Von guten Mächten wunderbar geborgen». Das Gedicht ist durch verschiedene Musiker vertont worden. Die bekannteste Fassung ist die vom Siegfried Fietz, wo das Lied hier sauber interpretiert. Aber nicht nur das. Der Siegfried Fietz erklärt auch, wie er die Melodie komponiert hat. Eine spannende Sache.
Lassen Sie uns zusammen in das Jahr 1966 reisen. Damals entdeckte ich den Bonhoeffer-Text in voller Länge. Vorher kannte ich eigentlich nur die siebte Strophe, die dann später zum Chorus geworden ist. Und meine erste Veröffentlichung des Liedes war 1970. In den Konzerten spielte ich das Lied natürlich über Jahre und ja, ich merkte mehr und mehr, wie die Leute es gerne annahmen und gerne mitmachten. Und bei einem Konzert in der Nähe von Stuttgart im Bernhäuser Forst, nach einem Konzert kam der Jugendpfarrer, der Landesjugendpfarrer auf mich zu, das war Dr. Frieder Mörike, und sagt, Mensch, was ist denn das für ein Lied? Wie bist du dazu gekommen? Daraus müsste man mehr machen. Also Bonhoeffer ist ja so wichtig und der hat uns so viel zu sagen. Und ich meinte zu ihm, ja, es wäre schön. Ich bräuchte nur theologische Beratung. Und er sagte zu, er wolle das gerne machen, mich aufs Gleis bringen. Und dann kam tatsächlich Frieder Mörike eines Tages mit einer Kiste voll Büchern und hat Barbara und mir Bonhoeffer vorgelesen, ihn uns nahegebracht. Das war ein unglaublicher Tag. Wir waren so bewegt, dass ich mir sagte, ja, das musst du unbedingt machen, denn ich wünschte mir ja, dass diese Zeiten, diese nationalsozialistischen Zeiten sich niemals wiederholen mögen. Und so habe ich dann ganz bewusst eben auch mir diese schweren Texte vorgenommen. Nächtliche Stimmen, Tod des Mose. Und ja, und dann versuchte ich die immer wieder auch durchs Land zu tragen. Ich habe ja in der Zeit kurz danach eine Radiosendung begonnen im Hessischen Rundfunk auf HR1. Die hieß Lieder zwischen Himmel und Erde. Und für diese Sendung war ich dann öfter unterwegs, um Interviews mit Menschen zu machen. Und einer meiner Favoriten war natürlich, den Bonhoeffer Freund und Biografen Eberhard Bethge zu treffen. Und tatsächlich, das klappte alles wunderbar. Und dann war ich bei Eberhard Bethge und wir sprachen über die Hintergründe von Guten Mächten und die anderen Stücke. Und weil er ja verantwortlich war für diese Abschriften, interessierte mich das natürlich alles sehr. Und da gab es kleine Abweichungen vom Original. Das wusste ich damals aber noch nicht. Und inzwischen singe ich die mit der Bonhoeffer-Vereinigung abgestimmte Originalversion. Und bei allen Liedern, ihr lieben Freunde, ist ja immer wieder die Frage, wie kann man aus einem Strophentext ein singbares Lied machen? Lassen Sie uns mal konkret an dem Lied entlang gehen. Ich möchte gerne etwas zur Melodie und zu den Tönen sagen. Wir hören hier einen Bassabgang. Der ist für mich sehr wichtig für die Komposition, weil der Gedanke steckt dahinter, dass durch diesen Bass unmerklich die guten Mächte vom Himmel geholt werden. Und auch im Chorus kommen für mich symbolisch die guten Mächte zu uns herunter. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir, da geht es wieder nach oben, um dann beim Getrost, was kommen mag, sich uns wieder zu nähern. Die Spannung löst sich weiter auf im Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gerne möchte ich auch mal erklären, warum ich die siebte Strophe zum Chorus gemacht habe. Die Zuversicht der siebten Strophe ist für mich in allen Versen zu entdecken. Zum Beispiel auch in dem inhaltsschweren dritten Vers. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Die Hoffnung auf Gottes Hilfe kann man in allen Versen entdecken. Und der siebte Vers, der Chorus, begleitet ganz besonders diese Zuversicht. Und die Zuversicht, ihr lieben Freunde, aus diesen Zeilen, die wünsche ich uns allen, dass sie immer mehr Menschen erreicht, sie tröstet und Perspektive schenkt. Am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast.
von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz? Dann wollen wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Das ist das bekannte Lied von Dietrich Bonhoeffer, vertont, interpretiert und erklärt durch Siegfried Fietz. Er hat sich selber auch mit der Gitarre begleitet. Ein Lied, das eigentlich die ganze Geschichte, das ganze Leben von Dietrich Bonhoeffer zusammenfasst. Ich möchte zum Schluss noch gerne ein paar Aussagen aus den Schriften von Dietrich Bonhoeffer zitieren. Zum Glauben und Handeln. Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und wir sind nicht einfach da, um an dieser oder jener Stelle zu lehren, sondern um für die Brüder zu leben. Zur Verantwortung und zum Widerstand. Zu schweigen im Angesicht des Bösen ist selbst böse. Gott wird uns nicht für Nichtstun verantworten. Nicht zu sprechen ist sprechen. Nicht zu handeln ist handeln. Wir dürfen die Verantwortung nicht in die Länge ziehen. Wir dürfen sie nicht auf andere abwälzen. Wir müssen sie selbst tragen. Über Gemeinschaft. Christliche Brüderlichkeit ist nicht eine Idealität, sondern eine göttliche Wirklichkeit. Der physische Kontakt mit anderen Christen ist für das geistliche Leben unentbehrlich, denn in Christus begegnen wir einander als Leibesglieder. Zum Liter u hoffe. Durch Leiden und Kreuz gelangt man zu den höchsten Höhen der Gnade. Wer liebt, der hofft, und wer hofft, der hat die Zukunft Gottes vor sich. Über Freiheit und Gnade. Die Gnade ist kostbar, weil sie uns zur wahren Freiheit ruft. Freiheit ist nicht das Recht, nach unserem Gutdünken zu tun, sondern die Kraft, das Richtige zu tun. Zur Nachfolge. Nachfolge bedeutet Bindung an die Person Jesu Christi, und zwar ausschließlich und unmittelbar. Billige Gnade ist die Gnade, die wir uns selbst geben. Teure Gnade ist die, die uns Gott schenkt. Und zum Schluss eine Aussage aus dunkler Zeiten. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe probiert, euch einen Einblick ins Leben und das Werk von Dietrich Bonhoeffer zu geben, der heute vor 79 Jahren, am 9. April 1945, durch die Nazi ermordet worden ist. Wir schließen jetzt das Kirchenfenster. Die nächste Kirchensendung auf Radio Berner Oberland gehört ihr am nächsten Sonntag, am Morgen um 9 Uhr, der Gottesdienst aus der Freien Missionsgemeinde B-Nord Steffisburg mit der Predigt von Gabriel Kiener, und heute in einer Woche, am Dienstag, am 16. April, am Abend von 8 bis 9 Uhr, das B.O. Kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und Aktuellem aus den Kirchen der Region. Und von 9 bis 10 das Kirchenfenster von der Elisa Sprecher über das Thema «Kann man glücklich sein, lehren?». Bis zum Schluss der heutigen Sendung hören wir noch Bahnflötenmusik mit dem Tobias Stäbner, unter anderem mit einer weiteren Fassung vom Bonhoeffer-Lied und mit dem ebenfalls bekannten Lied «The Rose» und ganz zum Schluss noch das hypnotische «Benediktus» vom Karl Jenkins, das aber mit normalen Querflöten. Ich, Orit Tempelmann, sage euch merci fürs Zuhören und wünsche euch weiterhin einen schönen Abend, eine gute Nacht und eine besinnliche Woche.